Hallo und herzlich willkommen im Studio Nürnberg, Sandra Schwörl, hallo.
Hallo, ganz lieben Dank für die Einladung.
Sehr gerne, ich freue mich. Und ich habe mal geguckt, mein Schrittezähler sagt für diesen Wochenschnitt 4.700 magere Schritte. Was sagt Ihrer?
30.000.
Zu Gast bei Anja Scheifinger auf Bayern 2.
Sandra Schwörl, Extremsportlerin mit Herzschwäche.
Die trotzdem auf 30.000 Schritte kommt. Was heißt das ungefähr übersetzt in Kilometer?
Naja, am Tag sind es reines Training immer so um die 20 Kilometer. Und dazu kommen halt noch Gassigänge und alles, was ich sonst noch. Also ich versuche halt sehr, sehr viel zu Fuß zu machen oder dann alternativ mit dem Fahrrad.
Aber hierher zu Fuß von Naila, die 111 Kilometer, die sind Sie nicht gelaufen, oder?
Die bin ich nicht gelaufen. Ich parke allerdings auch nicht direkt vor der Tür, sondern einige hundert Meter weiter weg, um erst noch mal ein bisschen zu laufen.
Die Pforte hat mich schon angerufen und hat gesagt, ja, sie kann da nicht durchfahren, da steht was im Weg. Und dann sagte die, sie ist zu Fuß. Ja, klar, okay. Alles andere hätte mich verwundert. Sie machen das alles mit einem angeborenen Herzfehler und mit der Diagnose Multiple Sklerose. Was macht Ihnen da im Moment mehr zu schaffen von den beiden?
Die wechseln sich eigentlich ab, aber die MS, die spüre ich schon jeden Tag.
Inwiefern?
Insofern, dass ich halt immer wieder Gleichgewichtsprobleme habe, dass ich merke, ich habe eine Schwäche in den Beinen, die ich aber dann einfach annehme und gut ausgleichen kann. Aber die ist tatsächlich präsenter.
Jeden Tag? Mhm. Sie sind ehemalige Arzthelferin. Wie gut ist das, weil man sich gut auskennt, oder ist es eher schlecht, weil man eben alle Eventualitäten kennt, die das mit sich bringen kann?
Beides. Also zum einen weiß man, was die jeweilige Diagnose bedeutet. Zum anderen ist es aber halt auch so, dass ich nicht gleich in Panik verfalle, wenn mir ein Arzt irgendeine Diagnose sagt, weil ich weiß, wie ich damit umgehen kann. Und dann halt auch selber die Regie ergreife und erstmal überlege, was hätte ich denn für Möglichkeiten.
Vielleicht müssen wir auch bei der Diagnose Multiple Sklerose das doch mal kurz erklären. Was heißt das denn?
Die Erkrankung selber ist eine neurologische Erkrankung. Sozusagen greift das Immunsystem oder der eigene Körper das Nervensystem und die Muskulatur an. Und das kommt dann entweder im schubweisen Verlauf oder permanent immer zu einem schlechteren Verlauf, dass dann halt irgendwann die Gangfähigkeit nicht mehr gegeben ist, kann Auswirkungen auf alles haben. Und ja, die Standardbehandlung ist halt eine Interferontherapie und Cortisonschübe, also richtige Infusionen mit Cortison, wenn gerade ein akuter Schub oder eine akute Entzündung da ist.
Mhm. Spürt Ihr Hund, spürt der Janosch, weil Sie auch gerade von den Gassigängen gesprochen haben, spürt er das, wenn es Ihnen schlecht geht?
Ja, er merkt das. Also er hat da wirklich einen siebten Sinn. Wir haben so eine enge Verbindung und er stupst mich, wenn er merkt, oh, ich komme jetzt irgendwie in ein ganz komisches Verhältnis von meiner Herzfrequenz oder irgendwas, dann kommt er und stupst mich die ganze Zeit am Bein, dass ich aufmerksam werde. Meistens bin ich das dann schon selber. Aber er hat es mir auch schon ein paar Mal vorher gezeigt und dann ist mir plötzlich schwindlig geworden. Also er achtet da schon sehr drauf und auch wenn wir irgendwo unterwegs sind, gibt er mir halt wirklich viel Sicherheit.
Irgendwo unterwegs heißt es, der kann so schnell und so lange laufen wie Sie. Sie sind Ultraläuferin, wir werden noch drauf kommen.
Ja, kann er.
Wow.
Also ich habe es nicht forciert. Hätte er keine Lust zum Laufen, hätte ich das absolut akzeptiert. Aber er möchte laufen. Ich muss sogar dann immer schauen, dass ich ihn bremse, dass er nicht übertreibt, weil ein Hund läuft natürlich bis zum Umfallen. Und da muss ich dann schon schauen, dass ich sage, okay, das ist noch in seinem gesunden Rahmen, wogleich sein gesunder Rahmen bei 65 Kilometern eigentlich immer noch nicht zu Ende ist.
Also muss man sagen, er ist ein Hütehund von einem, ja, Schäfer, haben Sie den?
Genau. Der ist es gewohnt, weite Strecken zu laufen und den ganzen Tag auf den Beinen zu sein.
Das heißt, irgendwo beschützen sie beide sich, oder? Ja. Er beschützt sie, wenn er merkt, da stimmt was nicht, und sie beschützen ihn, dass er nicht über die 65 Kilometer unbedingt hinausläuft.
Genau, genau, richtig.
Sie bleiben die kommende Stunde hoffentlich bei mir. Juckt sie es schon? Ist es lang für Sie, eine Stunde jetzt sitzen zu bleiben?
Theoretisch ja, aber es ist ja eine schöne Umgebung und ich war ja heute früh schon draußen.
Eine Stunde? Zwei Menschen. Im Gespräch auf Bayern 2. Anja Scheifinger trifft
Sandra Schwörl. Lief schon mit 9 Monaten davon.
Wie mit 9 Monaten?
Naja, ich habe ein bisschen früh angefangen mit dem Laufen. Ich war mit allem ein bisschen früh dran, was Bewegung angeht. Und mein Bruder, der 3,5 Jahre älter ist als ich, saß brav bei meiner Mutter, als sie die Wäsche aufgehängt hat. Und ich bin über den Jägerzaun geklettert mit 9 Monaten.
Mit 9 Monaten?
Ja, und bin Richtung Stadt gelaufen.
Auf und davon? Und wer hat sie wieder eingefangen?
Die Nachbarin. Die Nachbarin hat mich eingefangen und wieder heimgebracht. Und so fing das an. Und dann ab dem Zeitpunkt war ich halt nicht mehr zu bremsen.
Also sie wollten immer weglaufen. Da habe ich mich gefragt, was ist so schlimm daran an einer Mama, die Drogistin ist, einem Papa, der Polizist ist und einem Bruder, der es ein bisschen gemütlicher macht als sie. Warum wollten sie immer weg?
Es war eigentlich gar nicht schlimm, aber die Welt war so groß und so bunt und ich wollte einfach überall alles erleben. Mich hat es rausgezogen in die Wälder vor allem. Ich meine, Kleinstadt in Naturnähe. Dann kamen halt noch die Pferde dazu, die mich sehr begeistert haben. Ich war ständig in irgendwelchen Ställen unterwegs dann später. Also ich wollte einfach nur immer raus. Es war für mich furchtbar, in der Schule zu sitzen. In die Schule bin ich auch immer per Pedis, also immer irgendwie eigenständig gekommen. Das waren auch einige Kilometer.
Das heißt, Sie sind jeden Morgen... Sie sind geboren 1977 in Naila und sind dann in Naila in die Schule, oder?
Genau.
Und da einfach ein paar Kilometer immerhin.
Genau, immerhin gelaufen oder mit dem Rad gefahren und dann auch wieder zurück in der Mittagspause irgendwo in der Stadt rum. Also ich war immer irgendwo unterwegs.
Jetzt haben Sie ja schon gesagt, der Bruder war eher so ein bisschen der Gemütliche. Wie war das mit den Eltern? Waren die auch so bewegungsfreudig oder wo kommt es her?
Also mein Vater ist Tischtennisspieler gewesen. Aber gut, das ist halt so an der Tischtennisplatte. Also es gibt keine Läufer bei mir in der Familie. Aber dieses Raus und dieser Drang, ich weiß nicht, woher der kommt. Vielleicht von Großeltern.
Keine Ahnung. Eltern hatten ja tatsächlich wenig Zeit. Mit wem haben Sie dann Ihre Zeit verbracht?
Mit Schulfreundinnen und Freunden und vor allem halt mit den Leuten im Stall, im Pferdestall. Also wenn ich da irgendwo, das war so wie eine große Pferdefamilie, das war toll. Also da haben wir im Stall gearbeitet, haben die Pferde auf die Koppel gebracht. Und das war dann sozusagen auch so ein Anlaufpunkt mit Leuten, die halt auch die gleichen Interessen hatten halt wie ich.
Sie sprechen ja schon davon, dass Sie tierlieb sind. Und Sie haben mit 12 einen Film gesehen, der, glaube ich, Ihr Leben, zumindest Ihre Ernährung, angefangen hat, ein bisschen zu verändern. Was war's?
Das war halt so die typische Dokumentation über Schlachttransporte. Also ich habe eh nie irgendwie es verstanden, wie man jetzt irgendwie Fleisch essen kann. Und habe es dann auch nicht so gern gegessen, aber ich dachte halt, das muss ich jetzt essen. Das gehört so. Und dann habe ich das gesehen und habe gedacht, nee, ich kann das einfach nicht mehr. Mich hat es fast zerrissen. Und dann habe ich mich wirklich von einem Tag auf den anderen komplett dazu entschlossen, nie wieder Fleisch zu essen, Fleisch und Fisch damals.
Jetzt ist es ja so ein bisschen der Klassiker, als Kind das zu sehen, erschrocken zu sein, vielleicht für ein paar Monate, vielleicht für 2 Jahre aufzuhören, aber dabei zu bleiben. Wie erklären Sie sich das, dass Sie sagen, nee, das war eine Grundsatzentscheidung für mein Leben?
Also wenn ich eine Entscheidung treffe, dann ist die wirklich von ganzem Herzen und dann stehe ich auch dazu. Und für mich macht es einfach keinen Sinn, an der Entscheidung irgendwas zu ändern. Weil die Verhältnisse in Schlachtbetrieben oder sonstiges sind ja nicht besser geworden. Und ich wollte das einfach absolut nicht unterstützen. Mir ist es dann aber halt erst später klar geworden, dass wenn ich weiterhin Milchprodukte konsumiere, ich dem Ganzen auch nicht irgendwie was Positives zufüge. Deswegen sind die dann halt auch irgendwann gestrichen worden.
Mhm. Auf die Veganerin, da kommen wir noch. Und dass sie so einiges verändern mussten in ihrem Leben, auch aufgrund der Krankheiten, die sie haben.
Ja.
Die, glaube ich, haben noch gar nicht so eine Rolle gespielt bis kurz vor ihrem 18. Geburtstag.
Mhm.
Da gab es einen denkwürdigen Tag. Sie im Fitnessstudio, klar, die Bewegungsfreudige. Und dann?
Dann war ich auf dem Stepper. Das ist so dieses Gerät, wo man mit Armen und Beinen da draufsteht. Und ich habe schon die Tage vorher gemerkt, dass ich irgendwie immer schwächer werde oder halt immer mehr mein Puls einfach sehr hoch geht. Und ich bin dann halt jemand, der geht immer mit dem Kopf durch die Wand. Und ich war auf diesem Stepper und habe gedacht, irgendwas stimmt mit der Anzeige nicht. Mein Puls kann nicht so hoch sein. Und ich bin dann wütend geworden und habe dann noch mehr Gas gegeben und dann weiß ich nichts mehr. Ich hatte dann also im Fitnessstudio einen Herzstillstand und wurde vom Trainer wiederbelebt, zum Glück. Also das war eine Sekundenentscheidung und ja, das war dann sehr einschneidend.
Und sind dann im Krankenhaus wieder aufgewacht.
Ja. Mhm.
Also eigentlich dem Tod gerade mal so von der Schippe noch gesprungen?
Ja, das war sehr, sehr viel Glück.
Wow. Seitdem folgten mehrere Herzmuskelentzündungen auch und der Arzt rät Ihnen keinen Sport mehr.
Mhm.
Bei einer, die permanent Sport macht, die sich unbedingt bewegen muss. Sie sagten ja gerade schon, eine Stunde stillsitzen ist jetzt nicht so Ihr Lieblings, Ihre Lieblingsbeschäftigung. Was hat es in Ihnen ausgelöst und wie sehr haben Sie es beherzigt?
Das hat bei mir sofort eine Rebellion ausgelöst, weil ich schon immer alle Vorschriften boykottiert habe. Also das wissen auch meine Eltern. Wenn ich irgendeine Ansage bekomme, dann ist das Erste die Rebellin. Ich mache jetzt genau das Gegenteil. Ich war zu dem Zeitpunkt ja schon Arzthelferin, beziehungsweise im dritten Lehrjahr. Und war nicht so, dass jetzt Ärzte für mich die Götter in Weiß waren. Und ich habe mir gedacht, ne, wieso? Der muss mir schon eine Begründung geben, weshalb ich jetzt keinen Sport mehr machen darf. Und die konnte er mir nicht geben. Nur, dass es sehr gefährlich ist. Aber die wirkliche Ursache wusste ja damals niemand. Und dann habe ich gedacht, ne, solange das geht, mache ich das einfach. Und hab's halt weiter. Also ich bin einfach weiter Mountainbike gefahren. Laufen war da noch nicht so die absolute Top-Sportart, aber ich bin geritten, Mountainbike, Fitnessstudio, habe ich alles wieder gemacht.
Obwohl Sie ja eigentlich im Fitnessstudio auch ein bisschen mit dem Kopf durch die Wand sind, weil Sie gesagt haben, die Anzeige stimmt auf gar keinen Fall, ich mache trotzdem weiter. Mhm. Da trotzdem zu sagen, ich mache wieder weiter?
Ja, aber bewusster. Also dahingehend war ich doch sensibilisierter, mehr drauf zu achten. Ich habe auch wirklich mehr auf die Signale geachtet, weil ich bin ja nicht dumm. Wenn was mit dem Herz ist, muss man das einfach im Blick haben. Ich habe so gemacht, dass ich gemerkt habe, es ist in einem guten Bereich, mir geht's gut dabei und die Frequenz war auch in Ordnung. Und dann konnte ich das auch wieder machen, war aber halt immer sehr, sehr vorsichtig hinsichtlich meines Körpergefühls. Das war eigentlich so mein Hauptmarker.
Sie mussten fast 30 Jahre warten bis zur richtigen Diagnose. Wir werden darüber noch sprechen. Haben Sie manchmal das Gefühl, das ist jetzt ein bisschen küchenpsychologisch, ich weiß schon, aber das viele Rennen ist auch ein Wegrennen vor den Krankheiten?
In gewisser Weise ja, weil ich natürlich nicht wahrhaben will, Gefahr zu laufen, mal nicht mehr laufen zu können, wenn die MS ganz schlimm wird. Allerdings weiß ich auch, dass ich das Ganze durch meinen Sport wirklich hinauszögern kann. Also andere Leute mit dem Verlauf, die sitzen schon lange im Rollstuhl oder haben einen Rollator oder irgendwas, wurde mir auch alles prophezeit. Ich halte mich halt nicht dran. Ich laufe. Und ja, es mag vielleicht ein Weglaufen sein, aber in dem Sinn finde ich das auch irgendwo positiv, weil es beschützt mich halt davor, dass es irgendwie schlechter wird.
1:1 der Talk heute aus dem Bayern 2 Studio in Nürnberg. Laufen als Herzensangelegenheit steht heute über dieser Stunde. Und bei meinem Gast, bei Sandra Spörl, definiert sich diese Herzensangelegenheit nochmal ganz anders. Denn sie läuft mit chronischer Herzinsuffizienz Ultraläufe. Da reden wir von Marathon hoch 3 oder hoch noch mehr. Ihr Verein in Ihrer Heimat Naila heißt Crazy Runners. Ist der Name ein bisschen Programm bei Ihnen? Ein bisschen verrückt auch?
Ja, also das hat sich damals ergeben aus so ein paar Hindernisläufen, Schlammläufen und so weiter. Also das halt damals noch als crazy abgestempelt wurde. Und das Schöne an uns ist halt, wir sind eine total lose Vereinigung. Es gibt keine Verpflichtungen. Jeder macht sein Ding. Wir treffen uns aber trotzdem, wenn wir Lust haben. Und es geht halt wirklich in erster Linie um Spaß. Um Spaß am Laufen.
Das hört sich auch so an, finde ich, Laufen im Schlamm. Okay, das verstehe ich unter verrückt, aber verrückt ist es ja schon auch, mit einer Herzinsuffizienz zu rennen und zum Beispiel den Transalpine-Lauf zu machen, den Sie gerade beendet haben im September. Wie oft haben Sie gehört, du spinnst, sowas zu machen mit deinen Krankheiten, mit Ihren Krankheiten?
Ich kann es nicht mehr zählen. Das ist eigentlich grundsätzlich die erste Reaktion. Das ist immer, du bist doch verrückt, das kannst du nicht machen, das kann nicht dein Ernst sein. Das ist eigentlich die erste Reaktion grundsätzlich.
Und der Transalpine-Lauf, der war ja ein lang gehegter Traum von Ihnen. Den haben Sie im September jetzt gefinisht?
Ja.
Haben ein Shirt, wo steht Finisher, ich habe es beendet?
Ja, habe ich.
Sehr schön. 243 Kilometer über die Alpen. Und es ist immer interessant, weil Leute immer fragen, wie viel Kilometer sind es denn? Aber in den Bergen sind ja vor allem die Höhenmeter das Entscheidende. Da reden wir über 15.000.
Mhm.
Das heißt fast zweimal den Mount Everest hoch und runter, halt nicht im Schnee. Ich glaube, an der Stelle müssen wir eine Frau vorstellen, die viel in ihrem Leben verändert hat. Isabel Schöffel von der Klinik Erlangen. Erzählen Sie von ihr mal kurz.
Ja, also die Frau Dr. Schöffel, die habe ich kennengelernt nach meiner großen Herz-OP, weil keiner mehr wusste, was er mit mir und meiner Sportaffinität anfangen sollte nach der OP. Und sie ist halt Kinderkardiologin mit Schwerpunkt Sportmedizin und Kinderkardiologin deswegen, weil dort auch die Erwachsenen mit angeborenen Herzfehlern kommen. Und dann wurde ich dort vorgestellt. Sie hat mich aufs Laufband gestellt und es hat eigentlich beim ersten Termin schon gematcht. Wir haben gemerkt, dass wir ungefähr gleich ticken. Und ihre Aussage war, ich bring dich über die Alpen. Wir laufen den Transalpine Run. Und das war irgendwie bei mir gar nicht mehr auf der Agenda. Ich habe gedacht, das kann ich eh nie wieder. Ich war schon mal an der Startlinie gestanden, konnte aber nicht finishen. Und nach der OP, das wäre überhaupt undenkbar gewesen. Und dann hat die das so gesagt und ich habe gedacht, okay, ist das ihr Ernst? Und dann sind wir halt das erste Mal miteinander gelaufen.
Und daraus wurde eine richtige Freundschaft auch. Beschreiben Sie uns doch mal, der Trail geht los vom Lech am Arlberg, geht bis zum Reschensee in Südtirol. Was bekommt man da eigentlich von der Landschaft mit?
Im Lauf- oder im Rennmodus theoretisch recht wenig. Aber ich hatte die ersten 3 Tage so zu kämpfen, weil meine Beine noch ziemlich durch einen MS-Schub lädiert waren. Ich also die Berge nicht runterkam. Deswegen bin ich so langsam gelaufen, dass ich die ganze Landschaft mitnehmen konnte. Also man schaut schon. Man schaut schon, das ist so, dass man ja auf die Distanz jetzt nicht Vollgas läuft, sondern man muss sich wirklich seine Kräfte und die Energie sehr, sehr gut einteilen. Und da genießt man einfach auch.
Wobei ich mir vorstellen kann, Vollgas heißt bei Ihnen was anderes als bei mir. Ich glaube, ich würde das schon Vollgas bezeichnen wahrscheinlich. Ich weiß nicht, wie lange sind Sie gelaufen jetzt mit der Isabel Schöffel zusammen?
35 Stunden für die gesamte Strecke.
Das heißt, man schläft da auch nicht?
Doch, schon. Das sind Etappen. Das sind Etappen. Man läuft also jeden Tag eine Etappe und ist dann halt, umso schneller man die läuft, umso mehr Regeneration hat man bis zum Start am nächsten Tag. Das ist dann immer das Positive. Genau, und dann haben wir reine Rennzeit 35 Stunden gebraucht.
Das heißt, Sie haben es ja auch schon ein bisschen angedeutet, die Multiple Sklerose macht Ihnen im Moment mehr zu schaffen. Die hat Ihnen da auch ein bisschen zu schaffen gemacht, weil das Runterlaufen so schwierig wurde. Wann kommen Sie dann an Ihre körperlichen Grenzen?
Das ist eigentlich zweischneidig. Also die eine Grenze sind Höhen über 2000 Meter. Da macht mir dann das Herz zu schaffen, weil ich ja so durch diesen Herzfehler oder durch diese Herzproblematik eh immer einer gewissen Sauerstoffschuld bin. Also ich, wenn auf normaler Höhe bin, habe ich so eine Sauerstoffversorgung wie andere auf 2000 Meter. Und wenn ich natürlich höher komme, wird es immer schlechter. Und das habe ich dort auch gemerkt. Also ab 2000 Meter Höhe habe ich dann wirklich schon Probleme bekommen, aber ich konnte die halt einsortieren und wusste, wenn es runtergeht, wird es wieder besser. Ja, und die MS, die macht mir halt meistens bei der Koordination Probleme. Also da muss ich halt jeden Schritt überdenken, was mental sehr, sehr anstrengend ist. Also ich kann nicht automatisch laufen, weil das angeboren ist, weil das jeder Mensch kann, sondern ich muss mir halt wirklich die Schritte überlegen.
Und Sie laufen das natürlich auch für sich, aber auch mit einem Hintergedanken, der da heißt Heart on Trails, mit der Isabel Schöffel, bedeutet was?
Das war sowas, das ist uns während dem Training eingefallen. Wir wollten nicht einfach nur über die Alpen laufen, sondern wollten auch was Gutes damit tun. Und ich habe so viele Kinder in der Klinik kennengelernt mit angeborenen Herzfehlern, mit schweren Erkrankungen, denen halt auch wie mir Sport verboten wurde, obwohl es gar nicht nötig war. Und ich habe gesehen, wie die Kinder gelitten haben. Die haben so viel Lebensqualität verloren, durften im Schulsport nicht mitmachen, sind überall ausgeschlossen worden. Und die Isabel, sie ist halt auch der Meinung, die Kinder sollen Sport machen. Und da ist jetzt in Erlangen eine Beratungsstelle und Trainingsstützpunkt sozusagen entstanden, den wir durch das Projekt Hard on Trails finanziert haben. Wir brauchen aber noch viel Unterstützung dafür.
Ein Appell an alle. Und da geht es ja nicht darum, dass die Kinder Extremsport machen wie Sie, sondern einfach sich bewegen dürfen.
Genau.
Ohne dass immer die Angst dabei ist.
Genau.
Jetzt werden ganz viele sagen und wahrscheinlich auch zu Ihnen schon gesagt haben, Sie haben ja gesagt, die Male, wo es hieß, du spinnst, können Sie nicht mehr zählen. Und manche werden wahrscheinlich sagen, wenn sie das hören, warum hört sie denn nicht auf? Warum hören sie nicht auf?
Weil es mir ganz viel bedeutet. Es gibt mir halt auch ganz viel zurück. Ich habe so viel in meinem Kopf die ganze Zeit und manchmal denke ich dann, nee, ich muss jetzt mal raus. Wenn dann die Sonne scheint, dann will ich einfach raus und dann sauge ich alles in mich auf, die ganze Natur. Ich bin halt am liebsten wirklich in der Natur und nicht irgendwo in der Stadt unterwegs. Draußen mit dem Hund und einfach nur Hund und ich und Natur. Und das möchte ich auch nicht missen. Und gut, ich habe halt auch immer ein bisschen das Problem, ich weiß nicht, kann ich am nächsten Tag noch laufen? Deswegen nutze ich doch den Tag und freue mich drüber, dass ich laufen konnte und dann schauen wir mal, was kommt.
Und bei alledem muss man sagen, Sie haben einen Beruf, Sie sind nicht mehr Arzthelferin, wir kommen noch drauf, kaum Fehltage. Also das kommt ja auch noch on top zu den Ultraläufen, die ja auch viel Zeit brauchen und zu den Trainings. Sie sind Vegetarierin seit dem 12. Lebensjahr, das haben wir schon kennengelernt von Ihnen. Sie haben irgendwann gesagt, okay, wenn ich es ganz konsequent betreiben will, wenn es mir darum geht, dass das Tier ein gutes Leben hat, muss ich eigentlich auch aufhören, Milchprodukte zu essen, das haben Sie auch gemacht. Sie haben irgendwann festgestellt, oh, wenn ich auf Gluten verzichte, geht es mir eigentlich noch besser. Also es sind ja auch alles Aspekte Ihrer Ernährung, die Ihnen auch in der Gesundheit helfen, haben Sie festgestellt. Jetzt wird sich manch einer fragen, was kann sie denn dann überhaupt noch essen?
Das habe ich mich auch gefragt, als ich dann gedacht habe, okay, das mit dem Gluten sollte ich vielleicht auch lassen. Da hatte ich dann wirklich so ein bisschen Bedenken.
Also da reden wir vielleicht, um einmal kurz zu erklären, von keine Mehlprodukte mehr.
Genau. Also alles, was mit Weizen, Roggen, Gerste, das Ganze hat alles Gluten. Auch diese Urkornsorten haben auch alle Gluten. Und dadurch beschäftigt man sich aber sehr viel mehr mit Lebensmitteln und findet dann auch ganz viel tolle neue Lebensmittel, die eigentlich gar nicht neu sind, die einem nur neu auf den Schirm kommen. Ich habe so vielfältige Lebensmittel zur Verfügung. Also ich kann jeden sehr gut bewirten und die Leute merken noch nicht mal, dass sie vegan und glutenfrei gegessen haben.
Und da muss man aber sagen, das haben sie sich wirklich hart erarbeitet, weil als sie mit 12 beschlossen haben, da reden wir von vor 35 Jahren, ja, gab es wenig noch im Internet. Sie haben einfach sich das komplett neu aneignen müssen.
Ja.
Also da auch schon sehr hartnäckig und zielstrebig gewesen.
Ja, es war auch nicht einfach.
Sie backen Ihr Brot selber, müssen ja. Sie ja fast. Naja gut, man kann auch glutenfreies Brot kaufen.
Also in den Supermärkten gibt es inzwischen ein großes und breit gefächertes glutenfreies Angebot. Aber das ist halt nicht das Brot, was ich mir wünsche. Das sind halt so labbrige. Also es ist einfach nicht schön und nicht lecker. Und es soll ja Genuss sein. Und wenn ich mir dann so ein richtig tolles Bauernbrot selber back, das richtig eine Krume hat und alles, das ist einfach auch Genuss und das schmeckt wirklich jedem. Und von daher verzichte ich auf nichts.
1:1 der Talk auf Bayern 2 mit Sandra Spörl, zu deren Leben das Auf und Ab gehört. Das Auf und Ab durch zwei Diagnosen. Das Auf und Ab der Ultraläufe und Marathons und es gibt auch ein Auf und Ab in ihrer Ernährung. Man kann sich's fast nicht vorstellen. Sie haben vom Genuss der veganen Küche und inzwischen auch glutenfreien Ernährung gesprochen, die sie so gesund halten, wie es nur irgend geht. Aber es gab auch andere Zeiten. Wann haben Sie gemerkt, da stimmt was nicht?
Also, angefangen hat es letztendlich damit, dass ich mit 25 Jahren die MS-Diagnose bekommen habe und dann zwar erstmal alles abgelehnt hatte, was der Arzt mir angeboten hatte mit der Standardmedikation und ich mir meinen eigenen Weg gesucht habe. Der Weg war aber sehr von Kontrolle geprägt. Ich war verzweifelt, weil mein Körper einfach nicht mehr das gemacht hat, was ich wollte. Und ich dachte, ich kontrolliere ihn jetzt. Der hat gefälligst das zu tun, was ich will. Also das war eine sehr, sehr zwiegespaltene Beziehung dann in dem Moment zu meinem Körper. Und meine Einstellung war, wenn der Körper nicht ordentlich für mich arbeitet, dann wird er auch nicht versorgt. Also komplett falsch rum, weil wie soll der Körper gut arbeiten, wenn er nicht versorgt wird?
Das heißt, Sie haben aufgehört zu essen?
Ja. Ich habe ihm nur was gegeben, wenn der Tag gut war, wenn er gut funktioniert hat. Und wie man schon hört, ich habe den Körper als ein Teil angesehen, aber nicht als mich selber. Und das ist dann halt, wie das in so einer Essstörung dann letztendlich leider ist, dass sich das dann halt so verselbstständigt hat, dass der Körper immer schlechter funktioniert hat, logischerweise als Konsequenz dessen, und ich immer weniger gegessen habe. Und zum Schluss dann auf intensiv gelandet bin, beziehungsweise fast intensiv. Ich musste jetzt in ein Akutkrankenhaus, weil ich es nicht mehr geschafft habe, mit meinem Hund damals Gassi zu gehen.
Wir reden an dem Punkt von 32 Kilo und Sie mussten an die Magensonde. Also sehr viel tiefer geht's fast nicht, oder?
Nee, weil ich konnte auch in der psychosomatischen Klinik nicht aufgenommen werden, weil ich zu wenig gewogen habe. Das war in dem Fall lebensgefährlich.
Und wie haben Sie da wieder rausgefunden?
das war auch reine Willenssache. Es ist halt das Problem, wenn man so spät eine Essstörung entwickelt und es ist in dem Moment spät. Also im Jugendalter ist es deutlich einfacher, da wieder rauszukommen. Da ist noch nicht so viel Gehirn dabei, ist jetzt bös gesagt. Aber ja, ich hatte dann erstmal 3 Monate stationären Aufenthalt, den ich auch noch komplett kontrolliert habe. Bin dann eigentlich raus, aber meiner Meinung nach mit sehr, sehr mäßigem Erfolg. Und habe mich dann nach einem halben Jahr dazu entschlossen, es bringt so nichts, ich gehe nochmal in die Klinik. Und da war ich dann aber voll dabei, weil ich einfach gesagt habe, okay, so geht's nicht weiter. Für mich ist das Laufen ein absolutes Lebenselixier. Und wenn ich mich nicht ordentlich versorge, wird mir das genommen sein. Und dann habe ich mich komplett auf die Therapie eingelassen und habe einfach mich damit arrangiert, dass ich wirklich essen kann und muss und will, um das erleben zu können und zu dürfen.
Wann kam dann so das erste Mal wieder, dass Nahrungsaufnahme ein Genuss wurde?
Als ich ein Mehrgangmenü im Wirtshaus in Nürnberg bekommen habe. Ich war total fasziniert, was man mit Nahrungsmitteln oder mit veganen Lebensmitteln alles machen kann und was für ein Genuss man aus diesen Lebensmitteln rausholen kann. Und ich habe wirklich jeden einzelnen Bissen genossen und zelebriert. Und da habe ich gedacht, ja, das gehört auch zum Leben dazu. Das ist auch Lebensqualität.
Würden Sie sagen heute, Sie sind geheilt oder kann man das eigentlich bei Süchten gar nicht sagen?
Das kann man, glaube ich, gar nicht sagen. Also ich wäre jetzt unehrlich, wenn ich sagen würde, es ist alles weg. Ich denke immer noch oft übers Essen nach und entscheide mich dann aber für das Essen. Und das ist eine ganz wichtige Geschichte, dann nicht herzugehen und zu sagen, ach naja, das kann ich jetzt weglassen, sondern nee, ich entscheide mich bewusst dafür, weil das ist wichtig, ich will das und es schmeckt mir auch. Und ich freue mich dann auch drauf. Also auch wenn ich jetzt irgendwo im Wald unterwegs bin, freue ich mich drauf, oh, daheim gibt es dann irgendwie einen warmen Porridge oder eine Kürbissuppe oder irgend sowas. Da freue ich mich dann einfach drauf, weil das ist für mich einfach ein Highlight.
Ich glaube, mir knurrt jetzt auch gleich der Magen.
Mir auch.
Also wir haben schon über viele Grenzerfahrungen in Ihrem Leben gesprochen, auch von der Grenze vom Leben zum Tod. Hat eigentlich die Grenze in Naila in Oberfranken, die ja gar nicht so weit weg war, die deutsch-deutsche Grenze, bis zu ihrem 12. Lebensjahr, bis sie eben nicht mehr da war, hat die in ihrer Kindheit eine Rolle gespielt?
Also die Grenze war bewusst da. Ich kannte sie, ich wusste auch den Hintergrund. Mein Vater war ja Polizist. Die hatten auch, weil er auch Trompete spielt, die hatten auch so eine Aktion immer vom Posaunenchor. Die haben immer zu bestimmten Feiertagen sich an die Grenze gespielt und haben da ein Konzert gegeben. Und dann waren drüben immer die Grenzsoldaten und haben zugehört und haben ganz vorsichtig dann mal rübergewunken, weil die verlieren ja ihren Job, wenn die da irgendwie positiv gegenüber sind. Also solche Dinge, die weiß ich auch noch. Und ich weiß auch noch ganz genau, wie das bei der Grenzöffnung war. Als wir dann auf der Brücke standen und alle begrüßt haben winkend und dann im Aldi die Bananen ausverkauft waren. Also das war schon, ja, das war schon ein Erlebnis doch.
Da waren Sie 12, oder?
Ja, ja.
Also das ist schon sehr einprägsam. Weil ich finde auch interessant, dass Sie sich manchmal bei Ihren Läufen irgendwo die Grenze ja auch aussuchen. Also der Rennsteig ist, glaube ich, auch einer Ihrer Lieblingsläufe, den Rennsteig entlang, der ja in Thüringen entlang geht und direkt hinter Naila, hinter der Grenze losgeht. Ja. Inwiefern erlaufen Sie sich auch solche Grenzen?
Also ich zeichne ja immer alles auf und es ist für mich total, also es ist schon wirklich so ein Hobby von mir, dass ich ganz viel neue Wege immer laufen möchte. Und dann immer in anderen Bundesländern. Ich bin auch schon mal, als Corona war, bin ich in jedem deutschen Bundesland jeden höchsten Gipfel abgelaufen. Bin einfach durch die Gegend und bin auf jeden höchsten Gipfel.
Haben vor allem mit der Zugspitze angefangen, also auch noch mit dem krassesten Berg sozusagen.
Ja, mit dem krassesten Berg, beim krassesten Wetter. Das war ziemlich übel, aber das Wetter hat mir in der Woche sowieso ziemlich übel mitgespielt. Aber es ist interessant, dann auch in Bremen und Hamburg den höchsten Gipfel zu erklimmen.
Da haben wir 3 Meter oder wie viel haben wir da?
Ja, es waren glaube ich 20 oder sowas. Aber es ist super interessant gewesen. Und also ich laufe halt ultra gern von Naila durchs Höllental jetzt dann rüber in Anführungszeichen nach Blankenstein, nach Thüringen. Also das ist einfach, ich finde es einfach immer wieder schön.
Also auch die Heimat sozusagen sich zu erlaufen. Sie haben ja auch dadurch, dass Sie die höchsten Gipfel jedes Bundeslandes erklommen haben, manchmal war es ja kein Erklimmen, manchmal glaube ich, findet man sie auch nicht so leicht.
Nee, das ist ziemlich schwierig teilweise.
Was haben Sie da überhaupt von Deutschland kennengelernt?
Ganz, ganz viel. Also es sind Gegenden, die ich überhaupt noch nicht auf dem Schirm hatte, wie wunderschön die sind. Aber auch Gegenden, bei denen ich dachte, ui, da will ich jetzt nicht unbedingt noch ein zweites Mal hin. Aber auch interessant, was man dann für Leute unterwegs trifft.
Zum Beispiel?
Ja, also wenn ich da dann laufe und es ist halt eine Gegend, wo eigentlich nie jemand auf die Idee kommt zu laufen, dann fragen halt die Leute, was machst du da? Und wenn ich dann erzähle, ich laufe alle Gipfel in Deutschland ab, dann wollen die halt einfach mehr wissen und dann kommt man da mit ganz unterschiedlichen Leuten ins Gespräch. Das ist super interessant.
Also Sie haben viel kennengelernt, sowohl von den Gegenden als auch von den Menschen aus Deutschland.
Ja.
Und Sie haben gesagt, Sie zeichnen alles auf. Was heißt das?
Ich habe eine Laufuhr und die zeichnet halt die GPS-Tracks, also die Laufstrecken immer mit auf. Und dann kann ich auf einer Karte, meine Laufrouten sind immer lila, dass sie schön auffallen. Und dann sehe ich auf dieser Karte halt alle Strecken, die ich schon gelaufen bin. Und das finde ich einfach total schön. Das ist so eine eigene Heatmap, heißt es. Also das ist so eine eigene Karte von den Wegen, die man halt so ein bisschen zurücklegt.
Und wie oft waren Sie schon auf dem Döbraberg? Damit haben Sie nämlich auch diese Gipfeltour beendet, die deutsche Gipfeltour.
Genau.
Wie oft waren Sie da schon drauf?
Ich kann es nicht mehr zählen.
Und kommen heimatliche Gefühle, wenn Sie da oben stehen?
Ja, also ich gehe da immer total gern dann auf den Turm hoch und schaue dann, also ich nehme mir auch die Zeit dann. Ich gehe dann da hoch und schaue einfach oben über die ganze Landschaft. Und wenn ich die schon 1000 Mal angeschaut habe, schaue ich mir die immer wieder an. Und ich lieb's auch, zum König David im Höllental zu laufen. Das ist auch ein Aussichtspunkt. Da gehe ich immer oben hin und setze mich erstmal auf die Bank und genieße es einfach. Also das ist aber auch immer drin. Also das mache ich grundsätzlich.
1:1. Der Talk auf Bayern 2. Anja Scheifinger im Gespräch mit
Sandra Spörl. Ihr Partner heißt Janosch.
Ohne den sie keinen Gipfel erklimmt, er begleitet sie aber auch durchs Leben. Ohne ihn wäre das Leben
langweilig.
Wir reden von einem Hund, von Janosch nämlich, den Hütehund. Das ist, glaube ich, so ziemlich der einzige Mann in ihrem Leben. Sie haben es eine Weile versucht mit Männern, aber...
Es hat nicht so ganz gematcht.
Und ein Mann musste sie auf was aufmerksam machen?
Dass ich es vielleicht mal mit Frauen versuchen sollte.
Interessant, dass Sie selber gar nicht gemerkt haben, sondern dass ein Mann das gesagt hat, ne?
Ja, das hat mich auch, habe ich gedacht, was hat der denn? Also komisch, weshalb? Ja, und es war dann aber tatsächlich so.
Aktuell begleitet sie aber vor allem Janosch durch ihr Leben. Und sie sagt mal, jeder Tag ist für mich ein Überraschungsei. Ist es eher bei Ihnen positiv konnotiert oder negativ?
Beides. Mhm. Überraschungsei, wenn es gut ist und Überraschungsei, wenn es halt dann auch mal nicht so gut ist. Also ich muss jeden Tag nehmen, wie er kommt und das merke ich eigentlich meistens schon früh beim Aufstehen. Manchmal merke ich es auch schon einen Tag vorher, dass irgendwas im Anmarsch ist. Aber ich habe dann immer die Hoffnung, über Nacht, vielleicht ist es ja am nächsten Morgen weg. Und wenn alles gut ist, dann hält mich auch kaum was, dann muss ich erst mal raus. Weil das nutze ich dann immer und das Allerschönste ist halt für mich die Morgensonne. Die will ich immer erst mal tanken und dann ist der Tag eigentlich schon ein guter Tag.
Das heißt, Sie stehen auf um wie viel Uhr?
Ist unterschiedlich. Also ich habe es früher immer so gemacht, dass ich so um 4:30 schon aufgestanden bin. Jetzt gibt's aber um 4:30 keine Sonne. Deswegen mache ich es meistens so, dass ich dann erstmal ja so zwischen 5 und 5:30 aufstehe. Je nachdem, ob ich jetzt von zu Hause aus arbeite, dann eine Runde Arbeit oder irgendwas anderes erledige, was zu erledigen ist in der Dunkelheit und dann gehe ich halt später laufen.
Das heißt aber, Sie wachen erstmal auf und horchen in Ihren Körper auch hinein.
Ja. Mach dann aber auch früh erst einmal eine Runde so Stretching und Morgengymnastik, um ein bisschen in die Bewegung zu kommen.
Sie sind mit 18 durch einen Herzfehler zusammengebrochen. Sie haben uns davon sehr eindrücklich schon erzählt. Und heute, 30 Jahre später, wie würden Sie sagen, hat sich Ihr Verhältnis zu Ihrem Körper in all diesen Jahren verändert?
Das war ein sehr, sehr schwankendes Verhältnis. Eine ganze Zeit lang habe ich den Körper bekämpft, weil ich dachte, er bekämpft mich, dann bekämpfe ich ihn auch mit mäßigem Erfolg. Und inzwischen bin ich dem Körper einfach dankbar, dass er trotz der ganzen Misere so funktioniert und mir so treu zur Seite steht. Und deswegen habe ich eigentlich inzwischen ein sehr, sehr gutes Verhältnis zu meinem Körper und höre auch auf ihn.
Und sagen, glaube ich, auch manchmal danke, liebes Herz.
Ja, und danke, liebe Beine.
Ja, ja. Haben Sie da jemals gedacht, Wir reden von einer chronischen Herzinsuffizienz. Wir reden von Multiple Sklerose. Sie hatten Magersucht. Haben Sie jemals gedacht, warum ich?
Nee, weil es ist halt so. Ich habe es angenommen. Ich habe nie in Frage gestellt, warum das ausgerechnet mir passieren muss oder bin in irgendwelcher selbstzerstörerischen Trauer irgendwie geendet. Ich habe eigentlich immer erstmal mit Kämpfen, das wird schon und irgendwie kriege ich das hin. Und ja, dann ist halt noch was. Dann mache ich da damit halt auch das, was am besten geht. Also das habe ich mich nie gefragt, weil es ist halt so. Ich kann es jetzt eh nicht ändern und dann mache ich halt das Beste draus.
Und Sie sind auch jeglichen schlechten Diagnosen oder deprimierenden Diagnosen im wahrsten Sinne des Wortes davongelaufen. Hat das Laufen manchmal auch was Getriebenes?
Unter Umständen ja. Ich habe so ein bisschen Angst, dass ich das, was ich noch erleben will, das ist jetzt nicht konkret irgendwas, aber erleben ist für mich schon rauszugehen. Und ich habe ein bisschen Angst, dass ich das vielleicht bald nicht mehr kann. Deswegen möchte ich das halt so schnell wie möglich machen und immer wieder. Und wenn ich jetzt zum Beispiel mit dem Auto hierher fahre, dann sehe ich unterwegs irgendwelche schönen Landschaften und dann denke ich, oh, da möchte ich mal hinlaufen. Aber dann mache ich das ziemlich schnell, weil ich denke, wer weiß, wann ich das nächste Mal oder ob ich das nochmal machen kann. Deswegen ist es schon auch in gewisser Weise getrieben.
Was ja auch eigentlich ein Tipp sein könnte, auch für Menschen ohne lebensbedrohliche Diagnosen. Ne?
Ja.
Lieber gleich machen, weil man weiß ja nie. Sie haben mal gesagt, ich will immer irgendwo ankommen. Ist jetzt das Häuschen im Affaltertal in der Fränkischen Schweiz so ein Ankommen?
Ja, ein Ankommen mit Hindernissen, aber ja.
Dort haben Sie sich niedergelassen. Ob Sie den Winter da überstehen können, werden Sie jetzt, glaube ich, erst mal testen. Und dort haben Sie sich vor allem auch niedergelassen, weil Sie sagen, es ist ein bisschen näher zu meiner Arbeit. Sie sind Versicherungsfachwirtin bei einer privaten Krankenversicherung. Was bedeutet Ihnen Ihre ganz normale Arbeit neben dem vielen Laufen?
Das ist ein Ausgleich. Also ich mache meine Arbeit auch unglaublich gern. Und das ist halt mal was ganz anderes. Da sitze ich da und kann mich halt auf bestimmte Themen fokussieren, kann mich auf meine Arbeit fokussieren. Die Arbeit gibt mir aber halt auch die Möglichkeiten, mein Leben so zu gestalten. Das muss man also auch dazu sagen. Aber ich werde auch total unterstützt von der Firma, von den Kollegen, von meinen Chefs. Also von daher ist das für mich ein sehr, sehr wichtiger Punkt auch im Leben, dass es diese Stabile auch gibt.
Jetzt, wenn Sie selber bei einer privaten Krankenversicherung arbeiten, weiß ich gar nicht, ob ich Sie fragen kann, aber ich probiere es trotzdem. Wie stehen Sie dazu, dass wir so ein Zwei-Klassensystem im Grunde haben? Also die gesetzliche Krankenversicherung, die private. Sie selber, glaube ich, sind ja auch gar nicht privat versichert.
Nee. Ich sehe es zwiegespalten. Also auf der einen Seite ist es inzwischen ja so, dass die Privatpatienten dazu nötig sind, das Gesundheitssystem in irgendeiner Weise noch mit zu finanzieren. Auf der anderen Seite muss da ganz, ganz schnell was Grundlegendes passieren, weil so geht's einfach nicht weiter. Ich sehe es ja selber, dass die Versorgung immer schlechter wird und das ist auf Dauer so keine Lösung.
Mhm.
Die gesetzliche muss komplett überarbeitet werden, das ganze Konzept. In der Form, in der sie jetzt da ist, der Ärztemangel, das Ganze, es ist ein ganz, ganz weit gefächertes Problem und ja, auch mit Händeklatschen oder sonstigen für die Pflegekräfte ist es halt auch nicht getan.
Mhm. Vor allem ist die Frage, was kam danach, nach dem Händeklatschen?
Ja.
Ne? Jetzt haben wir Sie kennengelernt als eine sehr mutige Frau, als eine, die sagt, auch wenn Ärzte mir was sagen, wobei ich an der Stelle sagen muss, auch das, was Ärzte sagen, kann durchaus absolut richtig sein. Aber Sie haben einfach gesagt, ich möchte den Weg finden, der für mich der richtige ist. Also wir haben Sie auch kennengelernt als jemand, der sich seinen Weg selber sucht. Wie erklären Sie sich Ihre Resilienz, also Ihre Fähigkeit, bei zwei lebensverändernden Diagnosen trotzdem immer wieder zu sagen, ich bleibe zupackend, ich bleibe positiv, ich mache die Läufe, vor denen mich jeder warnt, weil ich habe eine Ärztin gefunden, die mich da begleiten kann. Wie erklären Sie sich's?
Ich glaube, das ist einfach in mir drin. Also ich bin es schon immer gewohnt, auf eigenen Füßen zu stehen, schon als Kind. Ich habe immer mein eigenes Ding gemacht und ich lebe halt einfach unglaublich gern. Und ich habe mich damit arrangiert, wenn es vorbei ist, ist es vorbei. Aber bis dahin will ich einfach so viel wie möglich davon haben. Und das ist auch das, wo ich sage, naja gut, ich habe zwar diese Diagnosen, aber die Diagnosen bin nicht ich.
Was war denn eigentlich letzten Endes? Sie haben ja diese Herzinsuffizienz, wo man lange nicht wusste, was ist die Diagnose dazu? Was war das letztendlich?
Die Epstein-Anomalie. Das ist eine Fehlbildung der Tricuspidalklappe. Deswegen war die dann undicht und ist sie leider immer noch.
Ist sie leider immer noch, obwohl Sie vor 3 Jahren eine Operation hatten?
Ja.
die wie lebensbedrohlich war?
Naja, ich war komplett, also ausgeschalten sozusagen. Ich war an der Herz-Lungen-Maschine. Es war eine offene Herz-OP. Der Eingriff war jetzt nicht so, dass man jetzt sagt, ja gut, man kann bei so einer OP grundsätzlich sterben. Ich habe auch vorher schon Testament gemacht etc. Aber es wurde halt ein Ring um diese Klappe rumgenäht, der eigentlich die Klappe stabilisieren sollte, was dann letztendlich nicht so funktioniert hat, weil meine Klappe scheinbar genauso widerwillig ist oder eigensinnig wie ich.
Die eigensinnigen Herzklappen. Aber ganz umsonst war die Operation nicht?
Nee, also die Herzkammer, die so extrem vergrößert war durch die Insuffizienz, die ist wieder kleiner geworden. Das ist ganz wichtig. Und es ist halt insgesamt, die Struktur ist etwas stabiler geworden. Und ich hoffe einfach, dass der Stand jetzt erstmal so bleibt und sich das Ganze nicht weiterhin verschlechtert. Da wäre ich schon mal zufrieden. Und ja, wenn es irgendwann die Möglichkeit gibt, da nochmal irgendwas zu verbessern dran, dann machen wir das. Aber bisher gibt es das nicht.
Aber wir drücken Ihnen die Daumen, dass es ganz bald kommt. Sie sind, wen verwundert, einen Tag später neben dem Bett gestanden, weil sie gesagt haben, ich muss unbedingt aufstehen. Alle haben Bilder gemacht, weil keiner konnte es glauben, dass man nach so einer Operation schon wieder gerade stehen kann. Sind 5 Tage später aus dem Krankenhaus entlassen. Auch das sehr, sehr ungewöhnlich für so eine große Operation. Kann man sagen, Sie verabscheuen Ruhe?
Verabscheuen nicht, aber es ist langweilig. Also Ruhe habe ich, wenn ich nachts im Bett liege und schlafe. Das ist auch wichtig. Aber tagsüber, der Tag hat so viele Stunden, in denen man so viel erleben kann. Also wenn ich mich jetzt hinlegen würde, da könnte ich ja derweil schon irgendwo in der Natur rumhüpfen oder im Haus irgendwelche Wände verputzen. Also es gibt so viele Möglichkeiten. Und ja, aber auch Ruhephasen sind natürlich wichtig. Die vernachlässige ich vielleicht ein bisschen zu sehr. Ist auch nicht jetzt irgendwie was Verwerfliches, einfach sich mal eine halbe Stunde hinzusetzen. Aber ja, für mich ist es jetzt eher langweilig.
Ganz, ganz herzlichen Dank, Sandra Spörl, für eine gar nicht langweilige Stunde mit Ihnen. Vielen Dank.
Danke Ihnen.
Vor allem vielen Dank, dass Sie so lange sitzen geblieben sind.
Kein Problem.
Sie können natürlich unser Gespräch sowie alle anderen 1:1 Gespräche jederzeit nachhören in der ARD Audiothek.